Machen wir weiter mit Teil 3 unserer Harry Potter Podcast-Reihe anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Harry Potter-Universums. Und damit herzlich willkommen zurück zum 4001 Reviews Podcast. Mein Name ist Nono.
Und ich bin Kevan. Ja, wir haben uns alle Harry Potter-Filme nochmal angeschaut in einem sehr großen Harry Potter Binge-Watch. Und wir sind jetzt bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angelangt. Beziehungsweise Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei der Review.
Und nochmal kurz auf den Punkt gebracht, worum geht es hier eigentlich? Und zwar wollen wir, ich, Nono und Kevan hier mir gegenüber, wir wollen herausfinden, welcher Film aus dieser heutigen, modernen, rückblickenden Perspektive heraus, der ist, der uns am meisten überzeugt. Und haben wir jetzt auch schon zwei Filme besprochen, Kay. Jetzt wird's spannend, Teil 3.
Ja, Teil 3. Und hier ändern sich Dinge. Hier ändert sich sehr viel. Das ist mir jetzt gerade beim Binge-Watch nochmal mehr aufgefallen als jemals zuvor.
Und zwar, vielleicht nochmal kurz die Fakten vorab, ja, bevor wir richtig in die Fakten Diskussion erstmal einsteigen. Also Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist 2004 erschienen. Es gab eine zweijährige Pause zwischen dem Erscheinen von Teil 2 und Teil 3. Und diese Pause, würde ich sagen, hat gut getan, aber so viel mal vorab. Aber Regie führte, und da gab es jetzt einen großen Umbruch, Alfonso Cuarón, ein mexikanischer Regisseur, der mittlerweile, würde ich sagen, in der A-Liga der Regisseure Hollywood spielt.
Das war ja damals noch nicht unbedingt.
Das war wirklich eine mutige Entscheidung, also so ein fast schon Arthouse-Regisseur quasi zu besetzen.
Vor allem nach Chris Columbus, dieser Kinderfilmregisseur, der die ersten zwei Filme auf sichere Nummer gebracht hat und jetzt jemanden mit dem dritten Teil ins Boot zu holen, von dem man nicht weiß, was er mit dem Harry Potter-Universum anstellen wird. Das war sehr, sehr mutig auf jeden Fall.
Aber es hat sich ja auch bewährt und mittlerweile ist Alfonso Cuarón ja auch ein absoluter A-Regisseur, hat zum Beispiel Gravity-Regie geführt, Paris Je T'aime hat er auch gemacht, hat jetzt gerade auch ein neues, großes Projekt gelistet. Also
nicht zu vergessen Children of Men.
Entschuldigung, ja, mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme.
Ach ja, dann aber das mal komplett vergessen.
Zufällig. Ja, scheiße.
Oh, geil. Auf jeden Fall, Alfonso Cuarón ist eine große Nummer geworden. Nach Harry Potter. Das zu Recht.
Und man darf auch nicht vergessen, der Film kam 2004 raus und Teil 2 kam 2002 raus. Also die Produzenten und die ganze Filmreihe hat sich auch wirklich zwei mutige Jahre Zeit genommen.
Ja, die Schauspieler sind deutlich gewachsen.
Das ist echt Wahnsinn. Bei manchen ist es echt krass. Ich glaube, bei Draco hat mich auch mega krass überrascht. Ne?
Ja, der ist ja wirklich drei Köpfe größer geworden. Ja. Aber es gab auch Wechsel in der Besetzung. Der größte und umstrittenste war der von Albus Dumbledore. Das war davor Richard Harris in Teil 1 und 2. Und jetzt ist es Michael Gambon, weil Richard Harris leider verstorben ist. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass der dritte Film deutlich kürzer ist als Teil 1 und Teil 2, nämlich 2 Stunden 22 Minuten. Das sind locker, wenn ich mich recht entsinne, 15 Minuten weniger. Also ordentlich abgespeckt im Gegensatz zu Kammer des Schreckens, obwohl das Buch Der Gefangene von Azkaban deutlich länger ist als die ersten beiden Bände.
Ja, stimmt, ja. Ist auf jeden Fall der drittkürzeste Film der ganzen Reihe. Ja. Und das, finde ich, merkt man im Film an, aber finde ich positiv, weil ich finde, er ist sehr stringent eigentlich. Ja. Und vielleicht damit mal so zu meinem ersten Eindruck. Mir hat der Gefangene von Azkaban sehr, sehr gut gefallen, weil diese emotionale Komponente mit Harrys Vergangenheit und Harrys Zukunft eine sehr große Rolle spielt, indem Lupin und natürlich ganz besonders Sirius Black eingeführt werden. Und das ist, finde ich, verleiht im Vergleich zu den ersten zwei Teilen der ganzen Story noch mal viel mehr Tiefgang und viel mehr Relevanz auch für Harry. Weil seine Vergangenheit, er ist so ja ein bisschen auf der Suche nach seiner Vergangenheit und seinen Wurzeln. Das ist eigentlich so eine Metapher für die Pubertät, wo du ja versuchst, wer bin ich, wer will ich sein? Und dass da dann quasi seine Familie eine Rolle spielt, finde ich eine sehr gute Stelle. Und gleichzeitig ist diese Balance zwischen düster und oder zwischen dunklen Elementen und etwas belebenden Elementen, finde ich, ist sehr gut getroffen. Also ich finde, der Teil 3 sitzt genau an der richtigen Stelle.
Ja. Weißt du? Ja, also ich muss dazu sagen, Teil 3 war schon damals als Kind, ich glaube, es war sogar mein Lieblingsfilm damals. Also nicht nur von Harry Potter, sondern ich war damals, ich kann mich noch erinnern, im Kino, wie alt war ich? 11, 12? Also der Film hatte FSK 12, also ich durfte gerade so noch rein. Und ja, der hat mich schon so geflasht, als ich da das erste Mal im Kino war, weil er war halt auch einfach so Next-Level-mäßig. Also er war unheimlicher, deutlich düsterer, deutlich spannender. Aber jetzt beim Rewatch habe ich auch einfach nochmal gemerkt, wie krass artistisch der Film eigentlich ist oder wie künstlerisch Alfonso Cuarón da vorgegangen ist, um der Gefangene von Azkaban zu verfilmen. Das merkt man schon gleich in den ersten paar Minuten, obwohl die ja noch recht kindlich sind und auch so in Kammer des Schreckens oder Stein der Weisen passieren könnten, als da die, wie heißt der, Tante Magda aufgeblasen wird. Ja. Aber einfach die Art, wie das gefilmt wird, so rhythmisch und so pulsierend das, mit der Musik, das war einfach, das merkt man einfach schon, okay, das ist eine andere Hausnummer als Chris Columbus.
Ja, du merkst halt einfach eine Handschrift
des Regisseurs
und du merkst, dass der, während das davor, hatten wir ja schon drüber gesprochen, die ersten zwei Teile einfach wirklich, was ja vielleicht auch legitim war, eine Kopie des Buches waren, ist hier auf jeden Fall einmal eine kreative Hand dabei, die einfach diesen Film ein Eigenleben verleiht.
Ja.
Und das ist einfach super schön. Und gerade auch diese Magda-Szene, die du angesprochen hast, die finde ich auch total geil, weil dann zum Beispiel auch so diese, das haben wir in dem Film öfters, so diese Pointen oder diese kleinen Pointen gegen so Gesellschaft und so weiter sind. Da haben wir dann zum Beispiel Dudley, der vor den Fernsehern steht und die ganze Zeit nur auf den Fernseher starrt und überhaupt nicht mitkriegt, was um ihn herum passiert. Das ist nicht notwendig für die Story, aber es verleiht einfach diesem ganzen Film so viel mehr Tiefe und so viel mehr Ebenen. Und das macht den Film einfach so unterhaltend. Ja,
er ist wirklich extrem unterhaltsam. Gerade auch wegen den ganz vielen kleinen Details im Hintergrund, die nicht nur Gimmicks sind, sondern wirklich einfach den Film bereichern. Gerade wie du angesprochen hast oder was weiß ich, wenn im Hintergrund der Barkeeper durch den Raum läuft und eine Weinflasche in seiner Hand verschwinden lässt und einfach so kleine Details, die diese Welt bereichern und interessant machen.
Und das ist eigentlich genau, was wir beim ersten Teil jetzt gerade in unserem Podcast zum ersten Teil schon meinten, dass dieser erste Teil so diese kleinen, die magische Welt so in den Vordergrund rückt, um zu erklären, was gibt es alles, macht hier der Teil 3, macht es so genial im Hintergrund.
Unterstützend, einfach. Er macht es unterstützend.
So unterstützend, er nimmt es halt für selbstverständlich, weil wir die Welt mittlerweile auch kennen. Und das macht dann aber dann richtig Spaß. Also ich finde zum Beispiel, dass Cuarón einfach wahnsinnige Detail oder wahnsinnig viel Liebe in das Detail im Hintergrund zum Beispiel setzt. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da stehen die ganzen Gryffindors stehen vor ihrem Common Room, also vor ihrem Gemeinschaftsraum und in diesem großen Treppenhaus mit den ganzen Bildern. Und dann läuft im Hintergrund zum Beispiel eine Giraffe vorbei, durch alle unterschiedlichen Bilder in unterschiedlichen Aufnahmen sind. Oder auch die heulende Hütte, die ja auch so ein bisschen wackelt, das sind einfach so kreative Ideen. Oder was mir richtig gut gefällt, ist die peitschende Weide, die einfach so klug eingesetzt wird, um den Fortgang des Jahres zu erzählen.
Das ist genau wir sehen, auch die ich, größte, ja.
Vier, warte ganz kurz, ich glaube, wir sehen, glaube ich, vier Einstellungen der peitschenden Weide zu jeder Jahreszeit einmal anders.
Und das ist auch so genial. Ich meine, diese Harry Potter-Filme, die sind ja extrem schwer zu verfilmen, weil sie sich immer auf ein Jahr erstrecken. Auf ein komplettes Schuljahr. Und wie bringst du sowas in 2,5 Stunden locker rüber? Und Alfonso Cuarón, der hat das ist wirklich Genius, was er gemacht hat. Also der komplette Film, obwohl er viel kürzer ist als Teil 1 und 2, wirkt einfach unheimlich kompakt und stringent. Und wie er sich von Jahreszeit zu Jahreszeit hangelt und die Übergänge sind extrem fließend von einer Szene zur nächsten Szene. Ja. Es gibt viele Tracking-Shots, wo sich dann im Tracking-Shot selbst die Jahreszeit verändert und es gibt so viele kleine, unterstützende, visuelle, wie nennt man das, visuelle, nicht Gimmicks, sondern einfach Spielereien, oder Raffinessen, die dieses Storytelling so krass gut unterstützen und wirklich den Gefangenen von Azkaban zu dem für mich auf jeden Fall kompaktesten und rundesten Harry Potter Film machen. Mit einer Also der Film hat von Anfang bis Ende eine Vision, die er stringent verfolgt.
Ja.
Was man auf mehreren Ebenen einfach merkt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und
vor allem ist auch eigentlich, sorry, wenn ich jetzt noch mal so lange rede, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass Teil 3 mein Lieblingsteil ist. Eventuell. Cuarón hat auf jeden Fall seinen dicksten Stempel aufgedrückt auf das Harry-Potter-Universum. Also der Film ist sehr
in kürzester Zeit.
Ja.
Also, er hat ja nur einen Film Regie geführt, ne?
Ja, und ja, genau, in sehr kurzer Zeit. Er hat sehr viele eigene Ideen reingebracht oder er hat seine eigene Vision mehr als alle anderen Regisseure in diesem Film verwirklicht.
Ja, da würde ich ja nicht ganz zustimmen, aber er hat auf jeden Fall eine sehr starke Vision. Ja.
Er hat halt diesen sehr düsteren Touch, schon fast romantischen ein bisschen und mittelalterlichen vor allem. Also ich finde, Teil 3 fühlt sich deutlich mittelalterlicher und vor allem britischer an als die ersten zwei Filme, was unter anderem auch daran liegt, dass viele Settings geändert wurden. Also komplett Redcon-mäßig wurden sie geändert. Das Spiel, die Hütte von Hagrid befindet sich jetzt auf einem ganz anderen Ort und allgemein.
Ja, es gibt diese Brücke, die dann ja später.
Genau, es gibt die Brücke und auch das komplette Surrounding von Hogwarts wirkt viel wilder und schottischer als davor, dieser gepflegte Rasen, über den sie die Schüler mal gelaufen sind bei den ersten zwei Filmen.
Ja, aber es tut
deswegen
dem Film nicht gut. Ja, das ist auch in den späteren Teilen, wenn man zum Beispiel sieht, diese Brücke, diese holzene Wackelbrücke dazu Hagrid, die spielt in allen anderen Teilen, oder nicht allen, aber in vielen anderen späteren Teilen auch voll die Rolle. Also es sind gute Entscheidungen, die da getroffen wurden.
Ja. Und vor allem auch das Thema der Zeit. Also wir reden jetzt schon sehr lange über den Film allgemein. Aber was ich noch ansprechen wollte, war das Symbol der Zeit, was da auch ziemlich genial dargestellt wird. Es gibt ja Zeitreisen im Film und auch allgemein, wie die Zeit voranschreitet. Und du siehst halt immer wieder diese Uhr von Hogwarts, diese große Turmuhr, wo dann immer wo man entweder dieses Pendel sieht und Harry steht da in einer kongenialen Einstellung als kleine Silhouette davor. Ja. Oder jedes Mal, wenn eine Zeitreise stattfindet, diese Flugszene durch die.
Kameraflug durch das Uhrwerk durch, ja. Das ist halt einfach, das ist einfach geniale Einfälle. Das ist eine richtige Vision, die da drin ist. Ja.
Ja.
Und aber was eins vielleicht noch, ich glaube, wenn ich was den Film eigentlich ausmacht, das sind ja eigentlich nur so kleine technische Raffinessen, aber eigentlich macht es aus, dass der Film hat einen sehr starken melancholischen Effekt. Und der schafft eine sehr, sehr starke Atmosphäre dadurch. Also ich würde nicht sagen, dass er einfach, da stimmt diese Balance. Und das finde ich richtig, richtig cool.
Das stimmt.
Gefällt mir. Und das ist halt einfach diese Szenen, die auch so, glaube ich, nicht im Buch sind. Zum Beispiel zwischen Harry und Lupin, in dem die zwei irgendwie durch den Wald streifen oder auf dieser Brücke stehen und sich über Harrys Eltern unterhalten. Die sind so wichtig. Also die strahlen über diesen einen Film hinaus in alle anderen Filme hinein. Und das muss man einfach diesem Film ankreiden, dass er das einfach. Dieses Fundament, was man vielleicht, oder das, was in den anderen Filmen schon fehlte. Also er ist so, würde ich sagen, der Auftakt für die dunkle Reihe. Er ist so der Turning Point.
Ja, das stimmt, ja. Vor allem, was mir auch aufgefallen ist bei den Szenen zwischen Harry und Lupin, ist einfach, dass der Soundtrack so unglaublich gut ist von dem Film.
Der ist so schön.
Das ist wieder von John Williams, aber er ist ganz anders als von den ersten zwei Soundtracks von John Williams, sondern er ist viel dezenter, mittelalterlicher angehaucht und für mich einfach der beste Soundtrack von allen Harry Potter Filmen. Also die ganzen Themes, die da eingeführt werden, das ist einfach schön.
Was hast du denn, damit wir auch mal was Negatives reinbringen, was hast denn du, hast du denn Lowlights auch?
Lowlights? Na gut, da muss ich jetzt echt suchen. Ja doch, es gibt eine Szene, die für mich ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt und das ist die Szene an der peitschenden Weide, als Harry und Hermine Ron in das Loch verfolgen wollen. Und dann halt aufgehalten werden vom Baum und dann in so einer ziemlich comichaften Sequenz um den Baum herum schwingen und es wirkt einfach so gewollt. Out of context, so als ob der Produzent gesagt hat, da muss noch eine Action-Szene rein.
Das habe ich auch gedacht, Ich habe so ein paar Sachen, die hätte ich jetzt auch gesagt, ohne dass ich dem Produzenten was ankreiden will, aber die so ein bisschen so wirken, als hätte man sie noch reingemacht. Auch zum Beispiel, was mich richtig stört, sind diese Schrumpfköpfe. Oder eigentlich mag ich auch die ganze fahrende Ritter-Sequenz nicht.
Was?
Also Ernie Shunpike heißt der, glaube ich, der Schaffner, der ist cool, aber ich mag den fahrenden Ritter, das ist mir zu kitschig.
Ich fand es als Kind vor allem so genial, diese Szene der fahrenden Ritter.
Oh nee, das ist mir zu albern. Oder was mir auch nicht gefällt, ist wie heißt der nochmal in der Winkelgasse? Tom, der Hoteltyp da von dem tropfenden Kessel, glaube ich. Der ist auch so kitschig gemacht, außen sieht er aus wie Jürgen Vogel.
Ja, stimmt.
Und also es gibt so ein paar Sachen, die mir aufstoßen. Auch Trelawney finde ich zu überzeichnet. Also ich meine, Emma Thompson spielt Trelawney natürlich grandios, eine geniale Schauspielerin, aber ich finde, sie ist falsch geführt. Also die Rolle ist falsch angelegt. Die ist zu absurd und das ist schade, finde ich, der Story auch der späteren Geschichte, weil Trelawney ja später dann ja auch noch eine wichtige Rolle spielt eigentlich.
Ja gut, also das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ich fand, natürlich ist der Film auch oft etwas karikaturhaft, also er ist nicht kein David Yates-mäßiger, bodenständiger Harry-Potter-Film, sondern er hat schon noch die Comic-Relief-Elemente und das bisschen überzeichnete, aber ich finde, es ist hier viel besser und geschmackvoller eingesetzt, als es in den ersten zwei Filmen eingesetzt wurde. Es hat schon ein bisschen was Tim Burton-mäßiges, finde ich. Und deswegen, gerade deswegen gefallen mir auch diese Szenen mit, also wenn wir jetzt mal kurz nochmal zu den Highlights gehen, um die festzunageln. Der fahrende Ritter ist für mich definitiv ein Highlight, einfach nur, weil diese Szene unglaublich geil rhythmisch geschnitten ist und so rasant ist. Und vor allem mit diesem jazzigen Soundtrack im Hintergrund.
Ja, der Soundtrack ist cool, ja.
Also das, ich feiere die Szene heute auch immer noch. Ein anderes Highlight, auch wegen der Musik vor allem, ist der Flug mit Seidenschnabel bei Hagrids Unterrichtsstunde über diesen schottischen See, wo du dann diese komplette Panoramakulisse nochmal von Hogwarts siehst. Und es ist so episch einfach.
Bisschen kitschig, aber eigentlich sehr schön.
Kitschig, das ist geil.
Ja, es ist schon ein bisschen kitschig, aber es ist gut. Es ist
guter Kitsch. Ja, genau, richtig.
Also es funktioniert. Es ist hart an der Grenze, aber es funktioniert und ist sehr schön. Es ist ein schöner Relief, weil sowas tut dem Film gut, dass Harry auch mal so seinen befreiten Moment hat.
Genau. Ja. Gut, ja. Noch ein Highlight, ich habe so viele Highlights in dem Film, einfach nur um sie kurz durchzuzählen, Remus erste Unterrichtsstunde, Remus Lupin mit dem Irrwicht. Da ist mir auch so ein krasses Detail aufgefallen, du siehst ja immer wieder, wie die Kamera durch den Spiegel schwebt und dann einfach weiterschwebt, so als ob hinter dem Spiegel der eigentliche Raum sitzt. Und du hast halt in manchen Szenen dann wirklich einfach ein spiegelverkehrtes Bild von diesem Unterrichtsraum, bis dann die Kamera durch den Spiegel durchschwimmt und dann einfach dort weiterfilmt.
Ach geil, ja.
Also es war auch richtig nice. Außerdem die erste Szene mit der Karte des Rumtreibers, obwohl nicht die erste Szene, sondern die Szene, in der Harry Peter Pettigrew entdeckt. Auf der Karte.
Und dann
die war richtig creepy.
Ja. Diesen engen, dunklen Gang, ja.
Und richtig suspense-mäßig, ja.
Ja.
Oh, noch zwei Highlights, sorry, ich bin gleich durch. Die erste Lesson des Patronus, Charms, Remus Lupin Harry Potter beibringt, wie man den anwendet. Auch sehr emotionale Szenen und sehr, auch schon fast weise und tiefgründig eigentlich mit der Erinnerung, die Harry finden muss, die er eigentlich gar nicht besitzt, weil seine Erinnerung eigentlich nur ein Wunsch ist sozusagen, aber es trotzdem halt funktioniert und kraftvoll ist.
Ja.
Und natürlich das komplette Finale von der Verwandlung von Remus Lupin bis zu der Zeitreise. Das ist einfach, vor allem im Gegensatz zu allen anderen Harry Potter Filmen, ist das Finale von Der Gefangene von Azkaban fast ein Drittel des gesamten Films. Also das letzte Drittel spielt alles nur in wenigen Stunden. Und das tut dem Film unglaublich gut, weil es einfach keine Zeitsprünge gibt oder keine Zeitrafferaufnahmen oder so, sondern wirklich eine große Sequenz, die das Finale darstellt. Und deswegen
trotzdem fühlt es sich nicht so an, als ob irgendwo groß was fehlt. Also der Film funktioniert in sich einfach super gut.
Ja. Ja, das waren so meine
Highlights. Ich schließe mich deinen meisten Highlights eigentlich an, aber ich würde vielleicht noch mal hervorbetonen, eigentlich ist die Szene zwischen am See, wenn Harry und Sirius von den Dementoren angegriffen werden. Sowohl die erste Szene, in der Sirius da liegt und an ihm quasi mal diese kleine leuchtende Kugel aus dem Mund rauskommt, ich vermute mal seine Seele, würde ich jetzt mal behaupten, und Harry dann seinen vermeintlichen Vater sieht, diese Szene, und dann gleichzeitig aber noch natürlich die korrespondierende Szene, in der Harry versteht, dass er selber diesen Patronus beschworen hat. Und das ist das, was ich meine mit, das ist einerseits ist das eine spannende Szene, aber sie finde ich auch sehr emotional, aber sie ist auch wichtig für dieses ganze Universum, weil Harry immer versucht hat davor, sich quasi in allem, was ihm hilft oder sowas, vielleicht eine höhere, jemand anderen zu sehen, sein Vater oder jemand, der ihm hilft oder sowas. Aber jetzt in dem Moment ist er quasi so, kommt er in diesen Punkt des Erwachsenwerdens, wo er merkt, dass er selber auch die Macht hat, verstehst du? Und dass er selber agieren muss und es muss nicht jemand retten oder sowas, sondern er kann ja richtig diese Position auch einnehmen. Und das fand ich einfach eine großartige Szene, die
ja
in der ganzen Reihe wichtig ist, aber die auch einfach so filmisch einfach so gut umgesetzt ist. Ja.
Ja, das stimmt.
Und es gibt noch ein paar andere, aber dann würde ich jetzt hier den Rahmen, glaube ich, sprengen, aber ja.
Gehen wir mal kurz zum Vergleich zum Buch, weil hier gibt es schon im Gegensatz zu den ersten beiden Filmen einige Änderungen, einige Dinge, die weggelassen wurden. Das, was ich vor allem etwas vermisst habe in dem Film, war die ganze Hintergrundgeschichte zu Wurmschwarz, Tatze, Krone
ja.
und Moni.
Ja, ja.
Falsche Reihenfolge. Ja. Das kann man halt als Zuschauer, der die Bücher nicht gelesen hat, nicht ganz nachvollziehen, wer eigentlich diese Leute sind, die die Karte des Rumtreibers erschaffen haben. Also von
das ist, ja, das, wird das auch nie verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht, weil es extrem wichtig einfach zu erzählen, dass also Sirius und Lupin und sein Vater, dass sie einfach gute Freunde waren und Peter Pettigrew auch. Das fehlt der ganzen Reihe, weil das Drama wird einfach dann gar nicht so, das Drama um Peter Pettigrew, der ja in den späteren Filmen auch voll wichtig ist, wird einfach gar nicht so richtig klar.
Ja, das wird schon erwähnt, natürlich, dass sie Freunde waren, aber
Es
ja.
fehlt halt so diese richtige, es fehlt so richtige, so eine Szene, meinetwegen ein Rückblick, irgendwas, was das emotional noch mal klar macht, ja.
Es fehlt auch die Erklärung für die Nichtleser, dass zum Beispiel das Symbol von von Harrys Vater der Hirsch ist. Und ja deswegen Harry geglaubt hat, er sieht seinen Vater an dem ja. See, weil er eben diesen Hirsch da gesehen hat. Und dahinter ja. nur eine Silhouette. Es wurde auch ganz clever gelöst. Als Nicht-Buchleser wird man dann in der Szene einfach denken, ja, okay, er hat sich da selbst als Silhouette gesehen und hat da als seinen Vater erkannt. Von daher, das geht schon okay so.
Ja.
Also ein Nicht-Leser wird sich daran nicht stören. Also was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß sozusagen. Aber uns als Buchlesern fällt es natürlich auf, dass es ein bisschen gefehlt hat. Aber ansonsten ist auch nicht so viel Wichtiges weggelassen worden, also abgesehen von dieser Hintergrund-Backstory.
Ja, ich finde, das passt.
Ich finde auch, also ich glaube, ich werde jetzt geköpft von einigen Leuten, weil ich das sage, aber ich finde, glaube ich, der Gefangene von Azkaban ist fast schon ein besserer Film als das Buch. Also nicht, dass das Buch nicht sehr gut wäre und ein Klassiker, aber ich liebe diesen Film einfach.
Ich meine, wenn wir damit jetzt zum Fazit kommen, also ja. für mich ist das Entscheidende bei Der Gefangene von Azkaban, dass dieser Film einfach so diesen emotionalen Anker für diese Reihe setzt. Wenn du später mit Sirius Tod und auch sonst, wenn Harry sich an seine Eltern erinnert oder seine Eltern eine Rolle spielen, finde ich, denke ich zumindest immer wieder auch an den Gefangenen von Azkaban zurück, der quasi da so dieses Fundament dem dunkleren Teil dieser Reihe oder den dunkleren Film dieser Reihe einfach zugrunde liegt. Und das finde ich ist wirklich wichtig, aber gleichzeitig darüber hinaus steht der Film auch sehr gut für sich, ist sehr stringent, er hat eine perfekte Balance zwischen dunklen und hellen Punkten, auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu sehr ins Alberne abdriftet, also mit diesen Schrumpfköpfen. Mir gefällt auch der Werwolf nicht. Auch diesen Henker von Seinschnabel, Nott heißt der, glaube ich, der ist mir auch ein bisschen zu kitschig. Aber das ist okay. Das ist alles okay. Weil dieses Überbordende sehr gut funktioniert und diese Zeitreise ist auch einfach sehr, sehr gut inszeniert. Passt.
Ja.
Also ich gebe dem Film, er ist nicht auf Platz 1 bei mir, aber er ist trotzdem sehr gut von mir bewertet, mit 88% würde ich ihm geben. Das ist, kurz vor einem Meisterwerk.
Gut, also für mich ist es wahrscheinlich ein Meisterwerk. Nee, es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk und zwar nicht nur ein kleines. Ich finde sogar, dass Harry Potter Teil 3 einer der besten Fantasy-Filme ist der letzten Jahrzehnte. Also für mich würde nur Herr der Ringe in Frage kommen, was diesen Film toppen könnte. Einfach nur, weil Alfonso Cuarón diesen Film so viel Leben eingehaucht hat. Er ist so stringent, er pulsiert, er ist rhythmisch, er ist spannend und sehr unterhaltsam, emotional und auch an sich trotzdem immer noch nostalgisch und hat immer noch diesen Harry Potter Flair und Vibe, der aber jetzt viel düsterer geworden ist als in den ersten zwei Filmen. Und
ja, das stimmt.
Und wenn ich so zurückdenke, eigentlich besteht dieser Film für mich nur aus Highlights. Also eine geile Szene nach der anderen. Und dazu für mich auch wirklich fast schon der gruseligste Harry Potter Film. Nicht der düsterste, nicht der erwachsenste, aber in einigen Belangen schon der im klassischen Sinne gruseligste, mit den Dementoren, mit dem Werwolf und diesen anderen düsteren Themen. Und
was gibst du ihm dann?
Was ich ihm geben würde, also ich würde auf jeden Fall über 90 gehen. Es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, auch außerhalb des Harry Potter Universums, und von daher übertreibe ich ein bisschen und gebe ihm 95.
95?
Ja.
Bist du wahnsinnig?
Nee. Ich stehe da voll dahinter.
Okay. Naja, wenn du sagst, das ist für dich der beste Film quasi seines Genres der letzten Jahrzehnte ist.
Nicht, nee, das nicht. Also Herr der Ringe ist immer noch auf Platz 1 der Fantasy-Filme. Aber was kommt dazwischen? Also sag mir einen jetzt aus dem Stegreif, einen besseren Fantasy-Film. Okay, es war ja nicht dein Lieblingsfilm der Harry Potter-Reihe. Dann würdest du wahrscheinlich den Film nennen. Aber für mich ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban der beste Film der Reihe. Und danach war es nie wirklich ganz so gut wieder. Nicht so stimmig, nicht so atmosphärisch und nicht so begeisternd.
Ja, 95, das ist auf jeden Fall meine Ansage.
Ja, aber es ist auch gar nicht so, ist auch gar nicht so übertrieben, weil wenn du dir andere Kritiker mal anschaust, dann bin ich eigentlich relativ im Rahmen damit. Also der hat exzellente Kritiken bekommen.
Ja.
Sogar Oscar-Nominierungen und so weiter. Ja.
Gut.
Es gibt einfach nichts, nochmal kurz, um es zu rechtfertigen, es gibt für mich in diesem Film keine wirklichen Schwächen, außer diese zwei fehlenden Expositionen. Zum Rückblenden ist es an sich ein perfekter Film. Und vor allem bei Rewatch hat man nochmal gemerkt, dass ich ihn noch besser fand als Kind. Einfach weil mir die ganzen Kleinigkeiten, die filmischen Raffinessen aufgefallen sind. So, ja, das war Teil 3, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir würden jetzt gerne wissen, was haltet ihr von dem Film? Habe ich mit meiner Bewertung übertrieben? Haltet ihr von dem Film gar nichts oder feiert ihr ihn genauso wie ich? Wir wollen es wissen, nennt uns auch eure Top 3 Lieblingsszenen, was euch nicht so gefallen hat. Und ja, seid dabei beim nächsten Teil.
Ansonsten abonniert uns doch noch gerne und sonst geht's gleich weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch. Bis gleich.